SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, es ist Sonntagmorgen, wir sind live im Konzerttheater zu Bern auf der grossen Bühne und ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlich, meine Damen und Herren. Guten Morgen miteinander. Hallo. Ja, ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Sie zählen zu den wichtigsten Köpfen der Schweizer Wirtschaft. Franziska Giudi Sauber, sie ist in Rapperswil-Jona aufgewachsen, in einer Unternehmerfamilie. Sie hat Jura studiert und hat vor 17 Jahren sozusagen als Quereinsteigerin das Familienunternehmen Weidmann-Gruppe übernommen. Jetzt ist sie Chefin von 3200 Leuten in 20 Ländern oder, wie sie sagt, Gluckere im Betrieb. Franziska Giudi rennt leidenschaftlich gerne Marathon, ist 58 und in zweiter Ehe verheiratet. Guten Morgen, willkommen, guten Frau Giudi Sauber. Morgen. Und der Herbert Bolliger, er ist zu Wettigen aufgewachsen, in einer Metzgersfamilie. Er hat Betriebswirtschaft studiert und sich Schritt für Schritt hochgeschafft in einem Betrieb, der in der Schweiz jedes Kind kennt, nämlich in der Migros. Jetzt ist er noch gerade Chef von über 100'000 Angestellten und Ende Jahr wieder pensioniert. Auch der Herbert Bolliger ist sehr sportlich. Er steht auf schnelle Auto, ist 64, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Guten Morgen, Herr Bolliger.
Guten Morgen miteinander.
Ja, es gibt ja so die Gretchenfrage. Also bist jetzt du ein Migros-Kind oder bist du ein Coop-Kind? Und bei euch habe ich gehört, Frau Giudi, ihr seid kein Migros-Kind. Stimmt das wirklich?
Ja, das ist richtig. Aha. Das ist richtig. Meine Grosseltern kommen von Bern, die haben in Bern gelebt. Mein Onkel lebt immer noch da. Und dass sie Vorgänger von der SVP, BGB, Politiker gsi
und Bauern, Bürger.
Ganz genau, Bauern, Bürger und
Gewerbepartei.
Und da ist mir selbstverständlich nicht in die Migros gegangen, sondern in die Quartierläden. Und das ist bei mir drinnen. Ich bin später, als ich mich angefangen habe, selber Pflege einkaufen, bin ich halt in Coop.
Ja.
Entschuldigung.
Die laufen uns nicht gerade davon, Herr Bolliger, oder? Die bleiben noch ein
bisschen. Ich kann die Freundschaft nicht kündigen.
Und heute geht gar nicht in die Migros?
Doch. Gelegentlich schon, absolut.
Herr Bolliger, was machen wir?
Was? Mit der Franziska?
Ja. Nichts hier.
Nein, das glaube ich jeder selber wissen, wo du kommst.
Seid ihr eigentlich ein Migros-Kind gewesen?
Nein, ich auch nicht. Ich bin auch so aufgewachsen, zweitig im Dorf oben. Da ist man zum Bäcker, der Milchmaschine vorbeikommt mit dem Joghurt, mit der frischen Milch. Man ist in die Metzgerei gepostet. Und dann so ein bisschen die trocken, also früher hat man noch Kolonialwaren sagen, also Zucker und all diese Sachen. Die je nachdem hat man die im Coop gekauft. Es hat relativ viel so Konsums bei uns in Wettigen. Es hat etwa 7 Konsums gehabt.
Wann seid ihr in Migros? Von wann an? Also jetzt habt ihr auch gesehen, zuerst in Coop und...
Ja, überall, also undifferenziert. Also einmal Coop, einmal Migros. Mhm. Aber als ich dann angefangen habe, in Migros zu arbeiten, dann von dann an hat es natürlich nichts mehr
fast müssen,
nein, nicht müssen. Natürlich, aus Überzeugung.
Aha, das dann schon. Jetzt ist ja so, Migros muss man niemandem erklären. Ich habe gesagt, kennt jedes Kind, das ist einfach. Da gibt es Joghurt und Salat und noch viele andere Sachen. Aber bei euch, Frau Giudi, ist es ein bisschen komplizierter. Also, die leitet das Technologieunternehmen, die Weidmann-Gruppe, neben das Rapper. Das hat zu tun mit Isolation, Transformatoren und Hochspannung. Könnt ihr das ganz einfach erklären?
Ja, das ist wirklich schwierig. Also wir sind Technologieunternehmen, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln und herstellen für zwei Bereiche, Electrical Technology und Medical Technology. Electrical Technology, dort geht es darum, dass unsere Kunden Transformatoren herstellen oder betreiben und an die liefern wir die Produkte oder Dienstleistungen. Und im anderen Bereich haben wir Kunden aus der Pharma- oder Medizinwelt und für die entwickeln wir und stellen wir sehr komplexe Kunststoffkomponenten her.
Also ist alles so Hightech-Zeug, oder?
Ja.
Und das interessiert euch persönlich?
Ja.
Du schaust mich ganz erstaunt, dass einem das nicht interessieren könnte.
Ja. Man muss sich mit etwas befassen, ich glaube. Und dann hat man ja Freude daran. Ich finde unsere Entwicklungen ganz hervorragend. Und natürlich, das liegt mir am Herzen, was wir machen.
Und ihr habt 3200 Leute angestellt, habe ich gesagt, in 20 Ländern rund um die Welt. Mhm. Seid ihr da dauernd im Flüger und besuchen die und treffen die? Oder wie macht ihr das?
Nein, natürlich nicht. Wir haben Geschäftsleitung und wir sind alle immer ein bisschen unterwegs. Aber ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie viel in der Schweiz. Aber ja, jetzt bin ich gerade wieder in den USA und in Mexiko. Und
was geht ihr dort machen?
Unsere Unternehmen besuchen.
Mhm. Ja. Geht es denen gut in den USA und in dem Mexiko?
Ja, das wird sie dann eben fragen. Aber ich glaube schon, vor allem in Mexiko sind sie eigentlich sehr, läuft es sehr gut. Da sind wir sehr, sehr zufrieden. Mhm. Ja, absolut.
Und ihr habt auch Filialen in China. Und ich habe neulich gelesen, ihr habt den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping persönlich lernen können. Ja. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Der Bundesrat Schneider-Ammann hat mich auf dieser Reise, wo ich in dieser Delegation war, ihm vorgestellt.
Mhm.
Und das war ein Erlebnis.
Und was hat er denn so geredet mit dem?
Ja, das ist kurz gegangen, aber ich habe ihm natürlich erzählt, wo wir tätig waren in der Provinz, wo er früher Parteisekretär war. Mhm. Und ich gesagt, was wir machen, dass wir also einen wesentlichen Beitrag an die Energieversorgung vom Land leisten. Und das hat ihn interessiert.
Ist sehr nett.
Ja, sehr charmant.
Ja, sehr charmant.
Sehr charmant.
Hat ihr denn mit dem Chinesisch gesprochen? Nein. Ihr könnt ein bisschen Chinesisch,
ja, oder? Aber das hätte ich mir nicht getraut. Nein.
Herr Bolliger, im Vergleich zu der Frau Judy, sie hat ja auch schon viel angestellt, 3200, das ist viel für die Schweiz, habt ihr ja einen riesen Konzern unter euch, 100'000 Angestellte. Frau Judy muss ein bisschen reisen, für dass sie ihre Leute trifft. Wie ist es bei euch? Habt ihr da noch Zeit, Kontakt zu haben zu der Basis, zu den Frauen an der Kasse?
Ja gut, das natürlich jeden am Samstag, wenn ich selber posten gehe, dann schon, sehe ich schon noch Leute.
Machen die den Einkauf? Ist das obligatorisch?
Ja, meistens dann mit der Frau, auf den Wochenende einkaufen.
Sind alle nervös nachher, wenn sie sagen, oh, der Chef kommt?
Nein, ich glaube nicht, weil früher erinnern auch, habe ich das Gefühl gehabt, aber ich glaube, wenn man mich kennt, dann weiss man auch, dass ich noch nicht irgendwie umnörkeln oder so, sondern ich verhalte mich wie alle Kundinnen und Kunden auch. Und ich rede dann auch, ich frage jemanden, wie geht's, wie läuft's? Und das höre ich immer gerne, wenn sie sagen, es läuft gut, wir haben gute Umsätze.
Ja, euch sagen sie ja nichts anderes, oder?
Nein.
Sie würden nicht sagen, ist das ein Scheissladen da, oder?
Ja, nein, die können mir nicht etwas erzählen, ich weiss auch, was läuft. Ich muss ja dann ein bisschen wissen, in den einzelnen Bereichen, wie sieht es so ein bisschen aus, interessiert mich ein bisschen. Aber ich bin natürlich viel weniger jetzt konkret in den Läden wie früher. Und ich war zum Beispiel hier in den Migrare, bin ich schon in Biel gearbeitet, da nach 8 Jahren. Ich bin etwa 15 Jahre von meiner Karriere, als ich in Bern gearbeitet habe. Dann bin ich natürlich immer permanent, sicher einen Tag pro Woche konsequent in den Läden gewesen, bin im Oberland gewesen, bin ins Seeland gegangen.
Hat er ja Gestell eingeräumt und so Sachen gemacht?
Ja, wir haben eben so Aktivitäten gemacht in den Läden, also mit den Kunden. Wir haben so Kunden überrascht. Wir haben den Kunden überrascht, einfach etwas machen, was die Kunden nicht erwarten. Also, dass man plötzlich einen Orangensaft ausschenkt oder irgendetwas mitgibt, aber die Kunden gar nicht erwartet. Aber Gestell eingeräumt habe ich eher noch, wo ich natürlich meinem Vater geholfen habe.
Mhm. Und ich habe gehört, ihr ladet immer am Freitag 10 Leute zum Mittag ein.
Ja.
Von der Migros, also von euren Angestellten. Machen Sie das immer noch?
Ja, das mache ich immer noch. Das habe ich eingeführt, als ich wieder zurückkomme auf Zürich, im Migros-Genossenschaftsbund, weil ich dort etwas weniger Kontakt hatte in der Organisation. Das ist im Hochhaus. Und meine Erfahrung, ich bin ja bereits zum dritten Mal jetzt in der Zentrale, ist, dass man die Leute auf dem Stock noch relativ gut kennt. Aber im Hochhaus nach oben und unten weiss man schon nicht mehr, wer dort arbeitet.
Und das sind ja zu oberst im 21. Stock oben, oder?
Ja, am 19. Aber das ist ein bisschen aus der Geschichte aus, mein Anliegen war eigentlich, Leute an den Tisch zu bringen, die gar nie miteinander zusammenarbeiten. Da hat es Leute dabei aus dem Kulturprozent, da hat es Leute dabei aus dem Marketing, da hat es Leute aus der IT. Und ich sage immer einleitend, das Ziel ist von dem Mittagessen, dass wir mal mit anderen Leuten müssen zum Mittagessen, weil wir gehen sicher immer um 12 oder um Viertel ab 12 mit den gleichen essen. Jetzt dürfen wir mal mit jemand anderem zum Mittagessen und vor allem auch erfahren, wie unterschiedlich die Aufgabe in dieser Migros, wie vielfältig als die Migros ist. Das ist immer so faszinierend. Und ich habe schon ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt, dass vielleicht einer vom Helpdesk aus der IT dort war und dann hat gesagt, was, du hilfst mir nämlich, wenn mein Drucker nicht geht. Ha, du bist der. Ich hatte dich noch nie gesehen, aber immer am Telefon gehabt oder halt mit dir gemailt. Und das finde ich ganz spannend.
Und dann können Sie auch mal mit dem Chef reden,
oder? Ja, genau. Das ist natürlich ein weiterer Grund. Sie sehen mich vielleicht meistens auf irgendeinem Intranet oben, mit einem Fötterli. Aber sie sehen natürlich weniger direkt im direkten Kontakt. Weil ich habe natürlich nicht mit allen direkten Kontakt. Ich habe mit den Direktunterstellten oder auch in anderen Bereichen, wo ich permanent Kontakt habe, natürlich nicht so breit. Oder?
Was seid ihr eigentlich für einen Chef, wenn man Zeitungen liest? Da steht dort Verschiedenes. Nüchtern und spröd, introvertiert, aber klug, umgänglich und bescheiden. Was von all dem stimmt jetzt?
Ich glaube, es sind nie etwas, was in Zeitungen steht.
Aha, okay.
Nein, ich glaube, da empfehle ich immer jedem. Da musst du direkt 1-2 erleben. Mhm. Aber ich kann natürlich... Ich denke, sicher Zielstrebig, auch ziemlich fokussiert, aber ich kann es durchaus auch relativ locker haben und relativ lustig haben. Aber ich glaube, es muss immer im richtigen Umfeld sein.
Was seid ihr für eine Chefin, Frau Giudi?
Ja, ich glaube... Ich versuche, nahbar zu sein. Das bin ich auch. Ich meine, ich mache Sport. Man sieht mich beim Einkaufen. Wenn jemand will, können wir zusammen rennen über Mittag oder so.
Aber die sind ja viel schneller als die alle, oder?
Nein. Ich bin nicht auf Schnelligkeit, ich bin auf lange Distanz.
Ja, Marathon,
das interessiert mich einfach. Ja, einfach. Ich gehe gerne aus in die Natur. Aber ich glaube, man kennt mich, man weiss, wie ich bin. Ich erzähle den Leuten Sachen. Ich glaube, das gibt so eine gewisse Nahbarkeit.
Ein Gluckerer seid ihr? Habt ihr mal gesehen?
Ja. Es ist mir ein Anliegen, dass den Leuten um mich herum, dass es denen noch gut geht. Wenn es denen nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Also, das ist für mich ganz normal. Und da glaube ich, versuche... Wie gesagt, möglichst den Leuten das geben, was ich selber auch gerne würde bekommen. Mm-hmm. Also, das ist ein Wechselspiel.
Aber ihr müsst ja manchmal schwierige Sachen machen. Ihr müsst schon Werk zutun, ihr müsst Leute entlassen für einen Glucker. Mm-hmm. Ist das wahrscheinlich etwas Schwieriges?
Ja, das ist schwierig.
Gibt es schlaflose Nächte auch?
Ja. Das gibt schlaflose Nächte und das gibt das sind schwierige Prozesse, wo man durchgeht. Auf der anderen Seite zuerst kommt das Wohl vom Unternehmen und die Zukunft von dem Unternehmen und das steht für mich über allem und das muss ich manchmal halt auch können erklären, auch Leute können erklären und sagen, es geht nicht um die Leute und die Gruppen, sondern es geht um das Wohl vom Unternehmen und wir können nicht mehr die Leute vielleicht bei uns beschäftigen. Mhm. Was man aber dann machen kann, ist, wir können dazu schauen, dass die Leute wieder neue Stellen finden an einem anderen Ort.
Sind nicht einfach
und wir können die befähigen, dass sie an anderen Orten ganz genau wieder etwas finden. Und ich glaube, wenn mir das gelingt, wenn nicht jemand kommt und sagt, das hat mir leid, dass wir den Weidmann verlassen, das hat mir weh da, aber jetzt habe ich wieder eine gute Stelle und wenn Sie noch sagen, merci vielmals an Ihrem HR, der mich begleitet hat oder so. Ja, dann bin ich happy, dann haben wir unseren Job getan.
Ich muss noch etwas wissen, Herr Bolliger, von euch. Bei euch heisst es, manchmal wäre es relativ laut dort in diesem Migros-Chefbüro. Also ihr könnt richtig ein bisschen fluchen und hässig sein und tun wie verrückt. Stimmt das?
Das stimmt nicht. Das ist Fake News.
Aha. Fake News?
Ja. Nein, also... Ich weiß, es hat irgendwann mal jemand in den Raum gestellt. Vielleicht
hat es mal jemand gehört oder so?
Das ist möglich, aber das wäre eine wegen einer Ausnahme. Nein, ich denke, relativ relativ ruhig, auch ausgeglichen. Auch. Aber sicher, wenn man am meisten einen Punkt muss setzen muss. Wenn man einmal am meisten einen Punkt setzt, dann genau das Erlebnis quasi so unterstellt, wie das permanent
ist. Aber es gibt sicher Dinge, die euch hässig macht, oder?
Ja, sicher, regt mich auf. Aber das sage ich sie auch. Oder?
Wenn ist das letzte Mal gewesen, dass ihr denkt, leck, jetzt bin ich hässig?
Jetzt bin ich hässig. Ich weiß gar nicht. Ich tue immer die Vergangenheit. Ich tue relativ schnell abschneiden. Ja. Also ich schaue nicht hinter, was war. Ich tue relativ schnell abschneiden. Ich bin jetzt und vorne. Aber hinter, was war, das kann ich sowieso nicht mehr ändern.
Was macht euch hässig, Frau Judy? Seid ihr eine, die so ein bisschen Temperament, oder?
Ja, also ich würde jetzt nicht von mir sagen, mit Herrn Bollinger sei ruhig und ausgeglichen. Ich glaube, da würden alle, die mich kennen, würden laut lachen. Ich weiß nicht, ruhig bin ich sicher nicht. Und aber ich bin nicht laut. Ich habe gelernt, den Leuten mit Anstand zu begegnen. Aber ich werde vielleicht mal ein bisschen... Ja, es geht mir etwas auf den Nerv. Und dann merkt man mir das so an und dann werde ich ein bisschen ungeduldig. Aber wenn das vorkommt und ich finde, das ist jetzt nicht gerechtfertigt, dann kann ich mich auch mal entschuldigen und sagen, tut mir leid, ich habe nicht viel geschlafen oder es liegt mir irgendetwas auf der Seele und darum bin ich jetzt ein bisschen ungeduldig. Und Entschuldigung, das sollte nicht vorkommen. Ja.
Jetzt sitzt ihr hier, Frau Judy Sauber, total fit und dynamisch und auch sehr sportlich auf diesem Stuhl. Und es hat 2008 in eurem Leben einen tiefen Einschnitt gegeben, was das angeht. Ihr habt auf einem Flug von Indien in die Schweiz plötzlich einen Schlaganfall gehabt. Ihr habt darauf aber nicht mehr reden, essen, schreiben. Was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, also das ist für mich auch nicht abgehakt, aber das ist etwas von einer Zeit in meinem Leben und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mich so schnell wieder erholt habe. Ich habe dort sicher auch viel gelernt. Das klingt fast ein bisschen absurd, wenn ich sage, ich bin auch dankbar für die Lebenserfahrung, die ich dann hatte. Ich meine, ich habe mich wieder so gut erholt.
Hat man das dann gesehen? Ist das wirklich plötzlich gekommen? Oder merkt man so etwas?
Merkt man gar nicht. Nein, gar nicht. Ich meine, ich bin gesund in den Flügern und bin krank irgendwie in ein Spital gekommen. Aber auf der anderen Seite habe ich mich ja nachher relativ schnell wieder erholt. Und
ihr habt alles wieder müssen lernen, oder?
Schreiben, vor allem auch schreiben. Und wieder reden, wieder prononcieren, wieder Wörter finden. Also ich habe zum Beispiel einen ganz neuen Ansatz gelernt, wie man Wörter findet. Also, dass man ganz schnell scannt, man weiss ein Wort nicht mehr. Man weiss nicht mehr, man möchte sagen schön und schön kommt einem nicht in den Sinn. Dann sagt man, bis man ein Wort findet, das ähnlich ist, zum Beispiel
prima
eindrucksvoll oder prima oder irgend so. Und ich kann ganz schnell neue Wörter finden. Also ich habe einen anderen Zugang gelernt zur Sprache, denn meistens, wir lernen ja irgendwie reden und wir wissen eigentlich nicht genau, wieso wir die Wörter brauchen, die wir brauchen. Und ich kann offensichtlich jetzt ganz schnell neue Wörter finden. Solche Sachen. Oder ich habe gelernt beim Schreiben, mache ich immer noch gewisse Schreibfehler, aber ich sehe sie sofort. Das sind ein paar Buchstaben, wo wie mein Hirn hat das irgendwie noch nicht oder halt nie mehr richtig programmiert, aber ich sehe es ja sofort. Ich sehe sofort, es ist ein Fehler und ich korrigiere es.
Also das merkt ihr heute noch mit den Wörtern manchmal, zum etwas zu finden oder auch mit dem absolut. Schreiben, dass es dort Fehler gibt.
Das ist geblieben. Das ist etwas, was mich das regt mir jetzt manchmal auf, wirklich. Wo ich finde, warum mache ich jetzt einen Schreibfehler? Aber mit dem kann ich leben. Ich meine, das ist jetzt einfach eine Folge von dem. Und wie wir alle wissen, wir werden älter und gewisse Sachen gehen nicht mehr. Naja, da muss man sich anpassen und neue Wege finden.
Gut, das ist ja eine grosse Anpassung, die ihr müssen machen. Ist das jetzt, ihr seid Unternehmerin, ihr seid Chefin, ihr seid erfolgreich. Jetzt passiert so etwas, also so ein Einschnitt. Man ist angeschlagen plötzlich. Was hat das mit euch gemacht?
Ja. Man denkt ja nicht selber, man ist Unternehmerin, man ist erfolgreich oder so. Das denke ich ja selber nicht. Ich bin dann einfach sicher auch nicht einmal erklüpft. Ich habe gewusst, was ich habe. Ich habe das sehr schnell begriffen. Und ich habe einfach gewusst, ich muss so schnell wie möglich wieder alles lernen, was ich verloren habe. Und ich war sehr zuversichtlich von Anfang an, dass das wieder geht. Ich habe aber auch gewusst, wenn das nicht mehr ganz so kommt, dann werden sich wie neue Wege auftun. Was ich dann gelernt habe, ist über mich, dass ich offenbar sehr gut so etwas, man würde wahrscheinlich sagen, wie ein Urvertrauen habe, dass es alles im Leben wieder gut kommt. Dass ich sehr, ja, dass ich in diesem Leben immer wieder nicht wird, solange es mir gibt, neue Wege finden. Und dass es, ich habe auch gewusst oder mir schon überlegt, dass ich vielleicht nicht mehr an meinen Job zurück habe, meine Position.
Oder? Ist das
dass ich, ja, dass ich vielleicht jetzt ein anderes Leben wird führen. Nein, das hat mich nicht geängstigt. Das hat mich, ich hatte das Gefühl gehabt, dann mache ich halt etwas anderes. Aha. Wichtig war ja, ich habe das Ganze überlebt. Ich habe sofort mitbekommen, dass es Lösungen gibt, wenn ich wieder zu diesen Fähigkeiten kommen. Und ich war sehr zuversichtlich, dass das wieder geht.
Das ist wahnsinnig eindrücklich, wie dir das erzählt. Danke vielmals. Merci. Herr Bolling, ihr habt jetzt auch sehr intensiv zugelassen. Was ist euch durch den Kopf, als ihr das gehört habt, die Geschichte?
Ja, ich habe es natürlich gekannt, die Geschichte, weil ich Franziska und Judy schon länger kenne. Und es ist natürlich unheimlich beeindruckend. Und es wird einem wieder bewusst, was man hat, wenn man gesund ist. Oder? Und ich glaube, es ist vielen Leuten ein bisschen zu wenig bewusst, oder auch vielen zu wenig bewusst, was man hat, wenn man gesund ist. Oder? Und mich beängstigt, wie gewisse Leute mit ihrer Gesundheit umgehen. Also, wie leichtsinnig. Man sagt ja, ich meine, da, wie Franziska Giudica, da hätte sie ja nichts vorher beeinflussen können. Aber man kann also doch vieles machen für seine Gesundheit. Ganz einfache Sachen. Oder? Und wenn man mit der Ernährung, bei der Bewegung, man kann ja viele Sachen machen. Man muss ja nicht unbedingt noch mit Rauchen oder mit Alkohol. Und trotzdem, man macht das, man lebt gesund, bewusst, kann einem so etwas passieren. Oder? Und ich habe einen Kollegen in der Generaldirektion, der von einem Tag auf den anderen gesund gelebt hat und viel Sport gemacht hat. Und es wird dann auch immer wieder bewusst, was man hat. Und
ihr seid in diesem Sinn gesund und habt Glück gehabt? Oder wie würdet ihr das bewerten?
Ja, Franziska Giudy ist auch im Flieger gestiegen, ist gesund gewesen. Vielleicht steige ich heute selbst und es ist auch nicht mehr so. Oder? Ja. Aber man muss sich dem einfach bewusst sein. Ich habe bis jetzt wirklich Glück gehabt. Ich habe kleinere Sachen gehabt. Vielleicht als Bub, einen grösseren Unfall gehabt. Irgendwann aus einem verreiteten Blinddarm habe ich nichts gehabt.
Aber wichtig ist wahrscheinlich das, was ihr sagt. Oder? Man nimmt sich Zeit für Sport, zum Abschalten. Und die Frage ist ja, könnt ihr das, Herr Bolliger? Oder nehmt ihr, da geht es ja zu tun, in so einem Riesenbetrieb, oder? Da ist man dauernd unter Druck. Könnt ihr am Wochenende sagen, jetzt lasse ich all das im Büro und ich schalte ab?
Ja, es kommt wahrscheinlich schon ein bisschen darauf an, welche Situation. Wir haben vorher diskutiert, wo Franziska Giudy auch gesagt hat, wenn es grössere Umstrukturierungen gibt, grössere Themen gibt im Unternehmen, dann kann man sicher nicht in Ruhe lassen. Dann das sicher nicht einfach in Ruhe. Und man kann das Büro Türen zu und nach Hause gehen oder beschäftigt haben. Das ist schon unbestritten. So. Aber ich versuche natürlich schon von der Agenda her, vom Zeitplan her, schon so Zeit zu richten, dass ich auch einen Sporttermin ist in der Agenda rein. Und dann gehe ich aber nicht an eine Einladung oder an ein Referat oder etwas hören, das eben oben, sondern dann mache ich das bewusst für mich, den Sport. Und das gehört dann auch das als mein Teil, als Teil von meinem Zeitplan. Und ich glaube, immer können, dass ich einen guten Ausgleich hatte, auch mit der Familie. Ich habe wirklich geschaut, wo die Kinder klein waren, dass ich am Wochenende, Samstag, so eine Zeit hatte für die Kinder, dass ich da war und mich abgeben mit der Familie, das Familienleben hatte. Und ich war auch bewusst viel, ich sage, von den Einladungen, die ich bekomme für irgendwelche Veranstaltungen, nehme ich 10%, 90% sage ich auch.
Und wenn Bruce Springsteen im Kalender eingetragen ist, oder, dann gibt es nichts, dann geht ihr den hören.
Ja, auch am Mittwoch hatte ich am Nachmittag ein Referat, an einem Unternehmenforum in Unterwalden. Und wäre vorgesehen, also ich als zweiter Referent komme und habe noch nicht gewusst, dass Stones dann kommen. Und ich habe nachher noch mal fein angefragt, ob es echt möglich wäre, die Reihenfolge zu ändern, damit ich rechtzeitig wegkomme. Und es ist gegangen. Weil der Jens Kort ist noch, wär vorher gewesen. Da haben sie ihn gefragt, ob sie ihm etwas ausmache, nach mir zu referieren. Und er hat gesagt, nein, sei flexibel, spiele ich keine Rolle.
Eben, Rolling Stones, Bruce Springsteen, es muss ein bisschen Gitarre drin haben. Von wo kommt eigentlich die Liebe zu dieser Rockmusik?
Ja, die kommt von der County. Der County mit den Kollegen, wir sind dort sehr viele Blueskonzerte. Also wirklich so verrauchte Keller, wo irgendeine schwarze Band fahren, wie wirklich da tiefe Blues, Mississippi Blues oder irgendwelche Chicago Blues gespielt hat. Und der Blues hat mich unheimlich fasziniert. Die Musik auch, mit den feinen Klängen, mit der akustischen Gitarre, das habe ich immer toll gefunden. Und vor allem aus dem heraus natürlich gefallen mir auch die Bands auch, wo der Rock, wo man merkt, die haben auch noch Beziehung zu den Blues. Das merkt man eben, die Stones. Die haben den Blues drinnen auch. Der Keith Richards, der Gitarrist, der kann Blues spielen. Oder? Die können das. Und da können nicht viele Weiss, sie können wirklich gut Blues spielen. Aber die können das. Oder?
Da gehört man der Fan.
Ja,
stimmt eigentlich, dass dir mal so fest geklatscht hat an einem Bruce Springsteen-Konzert, dass irgendwie die Tour kaputt gegangen ist?
Ja, das stimmt. Das Bändchen jetzt verjagt. Ja, das stimmt.
Habt ihr je ein Instrument gespielt, Frau Judy, dir oder dir, Herr Bolliger?
Ich bin völlig unmusikalisch.
Aha, selber?
Selber.
Singen auch nicht?
Nicht. Ja, Katastrophe. Im Singunterricht hat es mal die Situation gegeben, dass mir der Singlehrer gesagt hat, ich sollte jetzt lieber raus und shooten.
Aha, oh.
So schlecht reingesungen.
Und dir schon?
Ich schon, ja. Also angefangen mit Blockflöte. Ich glaube,
wie wir alle,
ja. Zum Glück nur 2 Jahre gegangen, vor allem für das Wohl von meiner Mutter, weil es auch ziemlich grässlich war. Und Klavier und dann natürlich selbstverständlich Gitarre. Und ich habe sogar noch eine Klarinette daheim, aber wie gesagt, ist alles ein bisschen eingerostet. Ich habe wahnsinnig gerne Musik. Blues Daily natürlich, ganz klar, aber ich auch sehr gerne klassische Musik. Aber ich bin selber leider nicht talentiert, Musik zu machen.
Dafür könnt ihr rennen so wahnsinnig lang, Frau Judy. Ihr rennen Marathon. Und neuerdings nicht nur einfach Flachmarathon, sondern es muss noch raufgehen, der Jungfrau-Marathon, der härteste Marathon, was irgendwie in der Schweiz, der Herr Bolliger schüttelt den Kopf, was in der Schweiz überhaupt nur mehr gibt. Also was macht denn so Freude, dort den Hocker aufzutraben und zu schnaufen, wie verrückt?
Gut, ich gehe gerne raus in die Natur. Ich gehe gerne auf eine Bergtour oder auf eine Skitour.
Das kann man ja auch langsam. Muss man nicht springen?
Ja. Also, wenn das Wetter kommt, dann wird er lieber ein bisschen schneller sein. Aber ich hatte Asthma gehabt und habe nach einem schweren Asthmaanfall, als ich jung war und in den USA gelebt habe, habe ich dann angefangen zu joggen. So quasi als Prävention. Und das hat sich immer mehr entwickelt. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich bin ja gar nicht so eine unsportliche Person. Und so eine, wie man immer gesagt hat, du bist nicht sportlich. Das war nicht mein Ding, als ich jung war, eben wegen Asthma. Und so. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass mir das so gut tut, rauszugehen, bei jedem Wetter, in die Natur. Ich habe gemerkt, da kann ich Dampf abladen, da kann ich mich beruhigen. Wenn ich zurückkomme und unter der Dusche stehe, bin ich ein anderer Mensch. Und das hat sich so entwickelt, immer ein bisschen mehr. Und das heute mit dem Bergaufrennen, mit den langen Distanzen. Es ist ja nicht so, dass ich zigmal im Jahr so etwas mache. Ich mache einmal im Jahr die Jungfrau-Marathon, wenn es geht. Und das ist... braucht einfach über die ganze Jahr, das ganze Jahr über eine gewisse Disziplin, halt, dass man lange Läufe macht.
Das zwingt das, euch auch ein bisschen, immer wieder
zu gehen. Das zwingt mich immer wieder zu gehen, das eben noch aufzustehen und raus. Aber das tut mir gut und ich mache das zusammen mit meinem Mann. Das ist eigentlich ist das für uns sehr gut. Dann gehen wir in den Sommerferien viel zu Berg. Aber es geht nicht darum, das ist... so schnell bin. Natürlich freut es mich, wenn ich
schneller seid als euer Mann?
Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Manchmal ist er schneller, manchmal ist er. Aber mehr, dass ich einfach sehe, dass ich noch fit bin. Für das auch wieder. Für mich ist mehr das Zeichen, das mich freut, nur für mich. Das ist etwas nur für mich. Und die Lauferei ist nicht gegen andere, die ist für mich. Mhm. Und dort habe ich auch meine Zeit. Und das tut mir einfach gut zu wissen, dass ich noch funktioniere, dass ich... Das macht mir Freude.
Also,
das ist
also sehr etwas... grösster Respekt, oder? Ja. Gegen die Jungfrauen tragen, grösster Respekt. Chefin von der Weidmann-Gruppe, Franziska Judy Sauber, und der Migros-Chef Herbert Bolliger sind heute meine Gäste persönlich in Bern. Und ich möchte ein bisschen mehr wissen, noch, wo eure Wurzeln sind, wo ihr herkommt, Herbert Bolliger. Ihr seid in Wettigen aufgewachsen, euer Vater war eben Metzger. Ihr seid der älteste von drei Geschwistern. Was habt ihr so für Bilder aus dieser Zeit? Was seid ihr so für ein Bub gewesen?
Ja, ich habe so Bilder vom Wettigen. Ich bin in Wettigen im Dorf aufgewachsen, ohne eine Metzgerei. Wir haben oben hineingewohnt. Mein Vater hat an einem anderen Ort gearbeitet, nicht in dieser Metzgerei. Also ich sehe immer noch das Dorf von mir. Da hat es noch wirklich noch Bauernhöfe gehabt. Da hat es noch Kühe im Dorf hinein. Da hat es noch, und so ein bisschen Erlebnis, dass wir irgendwo Menschen dürfen bei einem Ross auf der Ufer sitzen, wo uns der Bauer zum Brunnen geführt hat, zum Wasser gehen. Das sind noch so Erlebnisse, die geblieben sind. Und dass wir noch auf der Straße geschuttet haben. Da ist halt zwischen dir mal ein Auto vorbeigefahren, hat mir den Ball in die Hände genommen, das Auto ist durch. Gefahren, mit weiter können Fußball spielen auf der Straße, was ich denke heute völlig undenkbar.
Und sie trauben also, helfen Metzgen noch eigentlich?
Ja, ich bin nämlich mit dem Vater mit und mein Vater nämlich am Ende, ich nämlich meistens auf Bauernhöfe so Störmetz machen. Aber ich bin nämlich mitgegangen, aber ich weiß immer, wenn ein Tier tötet, hat mir immer gesagt, jetzt gehst du weg. Mhm. Ich habe mich weggeschickt. Und ich bin dann erst wieder zurückgekommen, wo dann die Verarbeitung angefangen hat.
Und es hat noch nicht geruset, oder so?
Nein.
Hätte ich Vegetarier werden können?
Ich weiss. Nein, für mich war das etwas Natürliches, auch auf den Bauernhöfen, also, wie man mit den Tieren gelebt hat, umgegangen ist. Aber ich weiss, bei Soi hat es mir eigentlich nichts ausgemacht. Und mein Vater hat mal erst auf einen Hof gehen. Wo ein Kalb müssen töten, weil es Gesundheit nicht gut sei. Und dann hat mir selbst gesagt, das hat mir das Veto, das Kalb zu töten, das hat mir das Veto. Ein Kalb ist, ich sehe das immer, ich kann mir das auch vorstellen. Aber bei meiner Frau, die hat das Erlebnis gehabt, die hat gesehen, wo der Grossvater einen Kühnel getötet hat, was noch gestanden hat. Sie hat nie mehr Fleisch gegessen.
Mo? Einmal hat sie Fleisch gegessen.
Ja. Einmal, das stimmt.
Ich weiss, dass sie einmal hat. Wollt ihr das erzählen, wenn das eure Frau, die eigentlich Vegetarierin war, Fleisch gegessen hat?
Ja, als wir uns kennengelernt haben, haben wir mal abgemacht, zum Nachtessen. Wir sind zuerst mal zum Nachtessen miteinander. Und ich weiss es immer noch, wir sind in Zürich im Niederdorf ins Meer Gattrin gegangen. Und da haben wir jetzt also ein Menü gehabt. Also, und da habe ich gesagt, oh, Sandergott, das wäre jetzt noch gut. Ja, ich nehme Sandergott. Und dann sagt sie, ja, ich auch.
Also sie hat als Vegetarierin vor lauter Aufregung wahrscheinlich ein Antidot bestellt.
Ich glaube, die Frau ist in mich verliebt.
Ja, tatsächlich.
Wenn sie nur weiss, dass sie kein Fleisch ist.
Und ich weiss auch, was ihr hat werden als Bub. Ihr hat ein Formel 1 Rennfahrer werden.
Ja, oder Pilot.
Oder Pilot?
Ja, Pilot auch. Ja. Das
ist einfach etwas Schnelles, oder?
Ja, das hat mich fasziniert. Nein, Auto hat mich immer fasziniert. Und ich weiss auch noch, in der Schule, wo wir den ersten Vortrag müssen machen, da habe ich einen Vortrag gemacht über Jim Clark, einen Autorennfahrer. Der Lehrer hat das nicht begreifen, weil alle anderen haben eben Gottfried Keller und Ori Dino und irgendeine so Dätige, also echt so Berühmtheiten. Und ich habe gefunden, das ist der Beste.
Dann hat man sicher gedacht, aus diesem Bub wird nichts. Aber schnell in Auto, das sagt er ja heute, ihr fahrt immer noch gerne ein bisschen rassiges Auto. Oder?
Ja, aber es ist natürlich heute schwieriger.
Ja.
Also, da muss man sehr, sehr aufpassen auch. Und ich glaube, das auch mit dem vielen Verkehr.
Aber das habt ja ihr gemeinsam, oder? Frau Judy.
Aber bei mir hat es andere Gründe wahrscheinlich. Ich fahre einfach schnell, weil ich immer ein bisschen zu spät bin.
Aber ich habe das eben gehört, ihr fahrt beide schnell Auto, wirklich, oder?
Ja. Wie gesagt, ich war auch schon auf einer Rennstrecke. Ja, das fasziniert mich. Ja.
Und eigentlich hatte ich nachher eine Lehrstelle gehabt, Herbert Bolliger, als Chemielaborant.
Ja.
Seid aber nachher an die Uni gegangen. Warum?
An Kanti dann, ja. Ja, aber es ist noch speziell in der Familie, dass ich wahrscheinlich zur Sicherheit man muss eine Lehrstelle haben. Ich habe eine Lehrstelle gehabt. Dann muss ich BBC noch, Frau Bewehr in Baden. Weil das ist natürlich die Region, Baden-Wettig, ist natürlich das der Arbeitgeber. Und wenn man eine Lehrstelle hat, dann sicher bei der BBC. Und dort habe ich eine Lehrstelle gehabt, hatte ich als Chemielaborant, weil man gefunden hat, ja, Chemie, da kommt das, da wo kommt, die Zukunft. Aber da habe ich wahrscheinlich mehr zufälligerweise noch Kanti-Prüfung bestanden. Weil ich wahrscheinlich so locker dahergegangen bin, habe die Prüfung gedacht, ich kann ja erst stellen, mal locker. Und dann hat die Mutter und Margarine gesagt, nein, mach du die Kanti, das ist gut, mach du das.
Und dann hat er Betriebswirtschaft studiert später und auch in Migros nachher Stufe um Stufe aufgeschafft. Frau Judy, bei euch heisst es, ihr seid in einer wohlhabenden, in einer reichen Familie aufgewachsen, zu Rapperswil-Jona. Wie war das so?
Wenn die das so sagen, wohlhabend, ja, reich, das ist kein Begriff, den ich kenne. Wir sind nicht aufgewachsen in einem grossen Haus mit Swimmingpool oder mit solchen Sachen. Wir sind, unser Vater hat gearbeitet, unsere Mutter hat zu uns geschaut und wir waren vier Kinder. Das war anders. Aber natürlich, mein Vater hat ein Unternehmen geführt und das Unternehmen hat uns zu Teilen gehört.
Und ihr seid auch die Älteste gewesen? Ihr habt noch drei Brüder. Was hat das für euch geheissen?
Drei Brüder? Ja, das ist leicht zu beantworten. Das waren die kleinen Buben. Und ja, ich hätte wahnsinnig gerne natürlich einen älteren Bruder gehabt oder so. Oder vielleicht auch mal eine Schwester. Aber vor allem einen älteren Bruder hätte ich gut gefunden. Weil der hat, ich hatte das Gefühl, der hätte ein bisschen Schutz. Meine Mutter hatte einen älteren Bruder und immer so von dem erzählt und geschwärmt. Und da habe ich natürlich gekannt, dass mein geliebter Onkel. Und dann habe ich natürlich das Gefühl gehabt, das hätte ich natürlich auch gern. Aber drei kleine Brüder, dann müssen wir auf die warten. Dann haben wir gesagt, wenn die Buben, wenn der Kleinste mal so und so alt ist, dann gehen wir dann mal ins Ausland. Und ich habe gefunden, das ist gemein, man muss ich warten.
Also es ist wirklich das Fremdste, also, schau jetzt zu den Buben.
Ja, das ist das. Ja, wir müssen schauen. Wenn die etwas gemacht hat, jetzt heisst sie aber, Franzi, du bist Älteste, du hättest doch können dazu schauen können, dass das nicht passiert. Das habe ich also schon nicht so toll gefunden. Wirklich.
Ja. Und das ist ja, was ja erstaunlich ist, ihr seid in dem Rapperswil-Jona aufgewachsen, ihr redet das breiteste Berndeutsch. Warum eigentlich?
Meine Mutter kommt eben von Bern. Ihre Eltern waren da, meine Grosseltern, ja, die sehr, sehr gerne gehabt. Und ich bin eigentlich alle, mindestens alle Frühlings- und Herbstferien, bin immer zu Bern gewesen. Und wir sind immer in die Sommerferien an Thunersee. Und von dem her gesehen, ich habe in Bern natürlich selbstverständlich studiert.
Ihr habt Jus studiert, seid Juristin geworden, Anwältin. Aber eigentlich wollte er Kinderärztin werden. Wieso seid ihr denn nicht das geworden?
Ja, ich hatte als Kind Asthma und war natürlich viel bei der Ärztin. Und die Ärztin die hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht. Eine ganz tolle Frau gewesen. Und sicher auch meine Berner Grosseltern haben mir immer gesagt, gell, du wirst ja mal Ärztin und das passt zu dir. Und das wollte ich auch werden. Also für mich war das ganz klar, als ich in der Sek war oder nachher in der Kante, dass ich mal Medizin studiere. Und ich hatte auch am Schluss einen Platz hier in Bern. Habe mich aber dann umentschieden, kurz vor der Matur, da war ich 19, also ein bisschen postpubertär, wie soll ich sagen, und habe damals meinen Berner Grossvater verloren, der war krank, der ist gestorben und ich war ein paar Mal von seinem Tod im Spital hier in Bern und habe das Gefühl gehabt, das ist ja furchtbar, wie die mit ihm und mit den anderen alten Leuten umgehen. Und ja, so das Commitment, das Engagement habe ich vermisst. Ich habe das Gefühl gehabt, dass zu diesen Krankenschwestern gleich können, dass die da sterben. Und auch die Ärzte, da war ja nie jemand herum. Und so mein Bild von diesen Ärzten und Krankenschwestern, die sich 24 Stunden um die Kranken kümmern, ist nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich gefunden, ich bin gerade 19 geworden, habe ich gesagt, okay, fertig, das mache ich nicht.
Jetzt werde ich gerade Juristin.
Und habe mich in aller Eile müssen zu einem anderen Studium entscheiden.
Und die sind nachher Anwältin geworden. geworden, hat in Amerika gelebt und dann hat er eben 2001 das Familienunternehmen übernommen als Quereinsteiger. Eben so ein Technologieunternehmen übernimmt nachher die Älteste und nicht einer von den drei Brüdern. Warum hat er dir das übernommen?
Also ich bin natürlich schon vorher in das Unternehmen gekommen. Ich bin 6 Jahre vorher in das Unternehmen gekommen und habe ein Unternehmensprojekt geleitet, Aufbau von neuen Standorten, Joint Ventures etc. Und ich habe das Unternehmen natürlich gut kennt. Und nachher, als es um die Nachfolge gegangen ist, damals von meinem Vater, da haben wir das in der Familie zusammen besprochen mit den Brüdern. Und sie haben eine Lösung gekommen, dass ich die Funktion übernehme.
Das Fremde übernimmt. Also, die Älteste übernimmt jetzt die Sache.
Gut, ich muss auch sagen, ich arbeite heute mit einem von meinen drei Brüdern zusammen und wir arbeiten sehr gut zusammen. Und ich habe mich nie als... irgendjemand muss mal entscheiden, wenn es schwierig wird. Aber eigentlich weiss ich, und das weiss ja der Herbert Bollinger auch, wir arbeiten im Team. Das ist nicht uns, die alles machen, sondern wir sind nach aussen.
Sonst geht es gar nicht.
Genau, nach aussen sind wir so quasi manchmal ein Gesicht oder man sagt. Aber in Tat und Wahrheit ist das ein Ganze. Eben, sind es all die Leute, die dahinter stehen und natürlich die Kollegen, die wir haben. Und ohne gute Kollegen können wir auch gar unseren Job gar nicht machen, das ist klar.
Ich möchte noch ein bisschen bei dieser Familie bleiben, also bei eurer Familie. Jetzt, Herbert Bolliger, ihr habt 2 Kinder, 29, 32. Ihr habt gesagt, ihr seid immer am Wochenende herum. Wir haben ja so das Gefühl, so die Manager haben keine Zeit für die Familie. Habt ihr dann alles gemacht? Putzt, gekocht? So, was es so glättet, was es so zu tun gibt daheim?
Ja, putzen bin ich nicht so Spezialist. Nein, aber ich kann sagen, der Stäbchen hat auch schon den Finger gehabt. Ich weiß, es geht doch. Was habe ich gemacht? Ich habe viel gekocht am Samstag. Und da gibt es immer das gleiche Wunschmenü gegeben, wo unsere Kinder
sind. Einfach das Einzige, was ihr können
habt? Nein. Ich hätte schon noch etwas anderes können. Aber die haben immer Omelette wollen. Papi hat Omelette mit verschiedenen Füllungen. Und wenn ich gefragt habe, was soll ich kochen? Omelette. Das
sie gewusst, das könnte gut, oder? Wahrscheinlich.
Ja, so. Ja, oder vielleicht wusste es sonst nicht gegeben. Ja.
Was hättet ihr als Vater, was ist euch wichtig, welche Werte den Kindern mitzugeben?
Ja, ich habe versucht, ihnen immer mitzugeben, auch die offen, ehrlich, alle gleich behandeln, keinen Unterschied machen, ob jetzt einer grün, schwarz oder was für eine Farbe im Gesicht hat und ob es von dort kommt. Das spielt keine Rolle, es kommt immer darauf an, was ist das für ein Mensch auch. Das habe ich versucht mitzugeben und ich habe immer versucht mitzugeben, Geld ist überhaupt nicht wichtig.
Ja, schon ein bisschen.
Nein,
selber
verdienen. Nein, selber verdienen. Auch bei uns. Also, unsere Tochter, wenn sie etwas mehr hätte wollen. Sie hat etwa 7 Jahre in Migros der Kasse gearbeitet, am Samstag, in der Kante, wo sie studiert hat. Wenn sie sich etwas mehr wollte kaufen, hat sie das gemacht. Dem Sohn hat sie auch gesagt, gehen arbeiten. Er hat gesagt, ich brauche nicht so viel Geld, mir lagert Sackgeld. Ja, das sind auch die Ansprüche. Aber nein, ich glaube, das ist mir schon wichtig, nicht einfach das Konsumieren. Das habe ich gar nie geschätzt oder nicht gern gehabt. Das übertreibt auch. Wir haben versucht, wir sind auch beide sehr sportlich. Das ist auch, ich denke, das ist auch wegen meiner Frau und mir. Die machen viel auch.
Eure Frau ist auch Fitnesstrainerin.
Ja, die ist natürlich in einer anderen Liga, spielt in einer anderen Liga als ich. Oder? Aber sie haben ja vorher gesagt, sie hat einen Marathon gelaufen. Ich habe dann mit ihr nicht gegangen, zum Trainieren. Aber natürlich die Schlussstrecke zu haben wir schon alleine gemacht. Habe ich dann genug gehabt. Ich glaube, das ist schon, und auch in einer Gemeinschaft, in einem Dorf aufleben, miteinander auch sehr, sehr Sport, auch Teamsport. Der Sohn hat auch Fußball gespielt, jeden Samstag natürlich mit ihm ein Fußballmatch fahren, das Auto voll Kind, und dann fährt man irgendwo her, ein Fußballmatch, und schaut am Rand zu und sieht Sieg und Niederlage. Man sollte betreuen natürlich, die Niederlagen verarbeiten, Sieg geht einfacher. Auch da. Aber das gehört natürlich dazu, oder? Oder auch viel in die Natur. Wir sind viel Natur. Ich glaube auch, ich muss mich erinnern, jemand hat gesagt, wir gehen dir mal ein Servilla-Brötchen im Wald, mhm, oder mit dem Hund laufen, irgendwo ein Feuerchen machen, ein Servilla-Brötchen, mhm, und ein Stück Brot, und das lang wird.
Ja, das klingt idyllisch. Ihr habt, Frau Judy Salber, als junge Frau habt ihr 4 Kinder wollen und ein Haus mit Garten, so der Klassiker. Und heute habt ihr keine Kinder. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen, schlussendlich, oder hat es einfach keine gegeben?
Ja, das ist immer schwierig. Ja, ich war damals in einer privaten Situation, wo das so nicht gegangen ist. Und aber ich hatte gerne Kinder. Mhm. Ja. Aber das Gute ist, wie gesagt, ich bin Optimist und ich glaube, ich sehe das Gute im Leben. Ich habe heute 3 Stiefkinder, mhm, ganz tolle junge Leute. Und ja, jetzt habe ich wieder Kinder.
Mhm. Auf dem zweiten Weg. Quasi, das ist das zweite Mal, ja, geheiratet. Mhm. Thomas Sauber, Cousin, genau, vom Sauber, sagt ihm ja gerade etwas, Cousin vom ehemaligen Rennstallbesitzer von Peter Sauber. Gibt es da irgendeine romantische Geschichte dahinter? Der hat erst vor 5 Jahren wieder geheiratet.
Gibt es eine romantische Geschichte?
Ja, so ein Ottergott.
Eine Ottergott-Geschichte.
Ja, wir haben, ja, also er hat mich eingeladen als 6 Leute. Er war Zunftmeister von einer Zunft in Zürich und hat mich als Ehrengast eingeladen. Er hat mich gekannt, eine Art vom Namen her, von unserem Unternehmen, aber ja, und offenbar hat es dann irgendwie gefunkt. Ja. Und das ist dann
ja relativ.
Also. Ja, und dann haben wir uns wieder getroffen im Sommer. Und dann sind wir eigentlich. Da gibt es nicht einmal ein grosses Ausgehen. Wir haben uns, glaube ich, ein-, zweimal getroffen und sind zusammengezogen.
Wow.
Das
Hoppla.
Ist völlig
Hoppla.
Klar gewesen, weil ja. Wir sind. Er hat die Kinder gehabt, er hat mir von sich erzählt. Und das war mir völlig klar. Wir hatten auch gleiche Werte. Aha. Und dann fand ich, das ist schön.
Also ich finde, das ist schon ein bisschen romantisch, oder nicht? Also. wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Wenn wir schon eben so, beim Alter sind, 64, 58, wie geht ihr eigentlich um mit dem Alter, Herbert Bolliger? Ist das ein Problem, älter werden, eben 64?
Also, wie sie jetzt nicht.
Erst jetzt, wo ich es sage.
Ich finde, klar, man merkt natürlich bei der körperlichen Leistungsfähigkeit, das ist klar, oder? Man muss eine Lesebrille anlegen. Aber mhm. das ist,
ist es die Energie, die euch zu denken gibt, oder
Falten im Gesicht? Man merkt natürlich einfach die Leistungsfähigkeit. Jetzt im Sport, das merkt man mhm. natürlich, man muss natürlich weniger, man muss einfach anpassen. Mhm. Ich denke, man muss auch das, was man macht, anpassen als Alter. Und man kann sicher nicht mehr alles so machen, wie man es vorher mhm. gemacht hat. Aber das ist überhaupt nicht als Nachteil. Es muss nicht immer alles so sein, wie es war, mhm. begangen. Sondern es gibt ja immer wieder, ich glaube, Franziska Giudi hat es gesagt, wir können immer wieder Neues entdecken. Und ich habe jetzt im Moment kein Thema ums Alter. Ne?
Ja, mal, eins habt ihr ja schon. Ja. Ihr werdet Ende Jahr pensioniert, oder? Bei der Migros, das ist in den Statuten so drin. 64 ist Schluss.
Ist ja,
genau. Und die befolgen natürlich auch dir. Ist es schwierig? Oder geht euch das Ring? Oder ist das etwas, wo ihr doch zwischendurch darüber nachdenkt?
Also im Moment, ich weiss nicht, ob ich das nächste Jahr immer noch würde so sagen. Also im Moment nehme ich das relativ locker. Mhm. Ich glaube auch noch, ich bin auch überzeugt, dass es gut ist, dass das der Wechsel jetzt ist. Ich mache das 12 Jahre. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich glaube, da würde jeder lügen, wenn ich würde sagen, das ist locker. Das ist auch eine rechte Belastung auch. Eine grosse Verantwortung, die man hier trägt. Und wir haben es ja vorher diskutiert. Da gibt es auch sehr viele unangenehme Situationen, unangenehme Entscheidungen, die man treffen muss. Das knagt einem. Und ich glaube auch, man ist permanent natürlich da involviert. Auch heute noch viel schneller. Es geht heute alles noch viel schneller. Mhm. Der Druck ist noch viel deutlich grösser. Man muss viel mehr auch Umstrukturierungen machen, Anpassungen machen. Das ist früher viel gemächlicher gegangen, viel ruhiger gegangen. Das denke ich, das fordert einem auch, das knackt einem. Und ich denke, darum ist das gar nicht, für mich jetzt im Moment stimmt das, mhm. dass ich das Glück habe, also im Moment so dürfen Ende Jahr aufzuhören. Und ich glaube, dass so ein Unternehmen wirklich gut aufgestellt kann, darf weitergehen.
Sie sind noch viel jünger, Frau Judy. Ja. 58. Was machen dir euch so für Gedanken?
Ja, ich nehme das Alter so ja nicht wahr. Sehen Sie, was ich manchmal denke, ist, ich hätte einfach noch gerne viele Jahre. Aber auf der anderen Seite habe ich bis jetzt ein tolles Leben gehabt und ich bin dankbar für das. Und ich nehme das, es kommt so, wie es ist. Ich kann es ja nicht ändern. Also ich schaue noch vor.
Was habt ihr denn so für Pläne? Sehnsucht, Träume, vielleicht etwas? Ein Häuschen am Meer, auf einer Alp?
Ja, also das habe ich immer wieder. Das ist so eine Idee. Wenn ich jetzt einfach Zeit hätte, so, oder mal kann, ja, zum Beispiel, ich würde jetzt noch auf eine SAC-Hütte oder Berghütte gehen, in einem Monat oder zwei. Gehen
Bett machen.
Da überlege ich mir das. Aber einfach so die Idee, die könnte weit oben sein und ich könnte ein bisschen zu Berg und ich wär weit weg. Oder, das fände ich jetzt in Art noch glatt. Aber ich weiss, ich werde es wahrscheinlich gar nicht machen. Aber man hat immer so Träume.
Bei euch ist schon Zeltler am Zürichsee, habe ich gelesen, Herr Bolling.
Ja, das hat man einen eingebrochen.
Das ist es schon nicht.
Ja, nein, ich bin schon. Unsere Kinder haben das uns auch schon geschenkt. Das letzte Jahr war ich in Bern am Thunersee oben, so einem Tipi, übernachten. Aber ich kann eigentlich sagen, ich bin militär genug in der Welt rumgelegen. Ich brauche es eigentlich nicht
unbedingt. Habt ihr denn sonst so einen Traum, wo ihr sagt, das machen?
Ja, was ich wirklich gerne immer gemacht habe, ist Reisen, auch andere Länder entdecken, das mache ich gerne. Und ich denke, da wird man sicher wieder mehr machen. Das finde ich faszinierend. Mhm. Und dann wieder, sich wieder zu freuen, wenn man heimkommt. Wenn man zurück in die Schweiz kommt und sieht, was wir hier alles haben, wie schön wir es hier haben.
Gut. Was ihr auch immer macht im Leben, ich wünsche euch herzlichst alles Gute. Franziska, Judy Sauber, Herbert Bolliger, danke vielmals, dass ihr heute seid im Persönlichen gesehen und erzählt habt über euch. Ich wünsche euch vor allem auch gute Gesundheit. Und euch wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Habt es schön und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals. Merci.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.